Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, Folge 1363, und wer auf den Kalender geschaut hat, der weiß, dass es Sonntag ist und deswegen eine Brunch-Folge. Wir reden heute mal über den Gamescom Award, weil die Gamescom ist ja quasi erst eine Woche her, letztes Wochenende tobte da ja noch alles, und da habe ich mir zwei Leute eingeladen, die hoffentlich da mit Insiderwissen und Kompetenz auftrumpfen können, und zwar als erstes Lady First, die Petra Fröhlich. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und nach Berlin haben wir auch zugeschaltet den Tino Hahn. Guten Morgen.
Morgen.
Tino, du hast einen neuen Job, da kannst du ja noch mal was erzählen, weil das letzte Mal, als du bei uns zu Gast warst, da warst du ja noch IGN.
Das stimmt, jetzt bin ich aber Ströer Media Brands und bin da als Senior Content Strategist. Das bedeutet, dass ich redaktionsübergreifende Prozesse optimieren soll, neue journalistische Formate entwickeln und alles, was man auch noch in so einen schönen Job rein interpretieren kann, wo man bei der Bezeichnung schon hört, dass wir die Bezeichnung uns natürlich ausdenken mussten, weil es dieses Berufsfeld vorher eigentlich noch gar nicht gab. Also ich werde viel rumexperimentieren und schauen, wie wir die allgemeine Qualität verbessern können.
Hashtag Neuland quasi.
Genau.
Alles klar. Ja, und Ströer ist ja eh gerade so die Firma der Stunde, hat man das Gefühl. Ströer und Webedia kaufen ja so alles weg, was es so gibt im deutschen Journalismus.
Ja, stimmt. Jetzt haben sie mich noch für 300 Millionen Euro geholt. Also okay. Sie haben einiges vor.
Quasi der FC Bayern.
Ja.
Der FC Bayern, der Verlagshäuser, die einfach alles
sozusagen
wegkaufen.
Sozusagen, ja.
Gut. Genau, ich habe es schon angedeutet, wir wollen über den Gamescom Award reden. Der hat nämlich sowohl auf der Messe als auch, glaube ich, so in Social-Media-Kreisen so ein bisschen für Debatten und Diskussionen gesorgt. Und da habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, da mal zu drüber diskutieren. Und zwar auch mit Leuten, die halt in der Jury sitzen, weil die wurde da eben durchaus kritisiert und auch angegriffen von manchen Leuten auch für ihre Entscheidung. Deswegen ist es vielleicht das Beste, da einfach mal drüber kurz zu reden. Bevor wir dazu kommen, wollte ich ganz kurz noch was zu Transparenzgründen sagen. Insert Moin, also wir, oder beziehungsweise besser gesagt Manu, war ja auch Teil der Jury, und das war heuer zum ersten Mal. Und das wollte ich jetzt nur kurz erwähnen, dass wir sozusagen da auch nicht ganz, also wir haben da auch ein paar Kohlen im Feuer und sind da eben möglicherweise auch nicht ganz unschuldig, wenn da bei der Jury halt Entscheidungen getroffen wurden, die da für Diskussionen gesorgt haben. Das wollte ich nur kurz dazu sagen. Manu hat aber auch deswegen gesagt, er macht da nicht mit in dieser Brunch-Folge, weil er da durchaus einfach einen Interessenskonflikt gesehen hat, wenn er da quasi als Moderator und Jurymitglied irgendwie über irgendwas reden soll. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber dazu sagen. Jetzt wollte ich aber für den Anfang erstmal fragen, Petra, du machst das ja schon ein bisschen länger. Wie wird man denn überhaupt Jurymitglied für diesen Gamescom Award?
Ja, es läuft wie bei vielen anderen Jurys, dass man ja in stetigem Kontakt ist mit den jeweiligen Ausrichtern und mit den Veranstaltern, egal ob das jetzt der Deutsche Computerspielpreis ist oder Deutsche Entwicklerpreis oder was auch immer. Und in dem Fall ist es so, dass der Gamescom Award ja von der Köln Messe veranstaltet oder organisiert wird, zusammen mit der Stiftung Digitale Spielkultur, die das Ganze organisatorisch klären. Und da gibt es eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit schon. Und so hat es auch in diesem Jahr ergeben, dass gesagt wurde, pass auf, du bist auch nach wie vor in der Branche aktiv, willst du da nicht mit dabei sein. Und ich hatte auch großes Interesse, weil mir diese Juryarbeit immer großen Spaß macht, zumal man bei Veranstaltungen wie dem Deutschen Computerspielpreis über die Jahre auch eine gewisse Entwicklung sieht und die Dinge auch in eine gewisse gute Richtung mit anschubsen kann, und deswegen macht mir das großen Spaß.
Man wird das aber ja quasi auf Lebenszeit, wenn ich das bei dir immer so
nicht
sage.
Wirklich.
Okay,
nicht
weil,
wirklich.
Okay, weil ohne dir jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber als klar.
Ich hab's doch schon verstanden, Daniel.
Nee, also weil was machst du denn jetzt konkret in Anführungsstrichen, also das klingt jetzt wie eine böse Frage, aber was man irgendwie, womit man rechtfertigen kann, dass du dich noch mit Computerspielen beschäftigst, ohne jetzt deine Historie und deine dein Wissen auch natürlich um die ganzen Spiele und so in Abrede stellen zu wollen?
Diese langjährige Tätigkeit hat mutmaßlich schon mit einer Rolle gespielt, aber ich bin tatsächlich ja momentan mitten in der Konzeption, in der Planung für ein neues Spieleprojekt. und bin also nach wie vor sehr, sehr eng mit der Branche verbandelt. Und insofern hat sich das logischerweise so ergeben.
Okay, Tino, hast du gehört? Gleich mal das Checkbook auspacken. Ist bestimmt.
Okay.
Das wird sich wieder zählen, nicht Deutschland, das habe ich befürchtet.
Tino, wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du in die Jury für den Gamescom Award gewählt oder berufen wurdest, vielleicht das bessere Wort?
Also im Prinzip kann ich da auch nur Petras Worte wiederholen. Man hat halt einen engen Austausch, man redet oft über die Sachen. Ich glaube, man strahlt auch generell aus, dass man bereit ist, Dinge zu verändern zu wollen. Und natürlich sind das ganz kleine Prozesse auch beim Deutschen Computerspielpreis. Das sind ja mal 3 Schritte vorwärts, 2 Schritte zurück. Aber ich denke, das gehört auch dazu, wenn man grundlegend irgendwas verändern möchte. Deswegen finde ich diese generelle Kritik, die jedes Jahr aufkommt, auch immer ein bisschen kleinlich, weil dabei auch immer komplett ignoriert wird, dass wir versuchen, Dinge zu ändern und dass die Sachen, die auffallen, nicht so gravierend sind im Vergleich zu dem, was halt alles richtig läuft. Also es ist halt immer leichter zu meckern, als irgendwas zu verbessern.
Wie ist denn da irgendwie der Ablauf? Also ich kann das ja tatsächlich nur als externer Beobachter beurteilen und der Gamescom Award findet für mich immer in 2 Schritten mehr oder weniger statt. Eine Woche vor, ja, ist immer so eine Woche ungefähr vor dem Messebeginn, werden die Nominierungen bekannt gegeben. Da heißt es dann, ja, folgende Spiele sind in der Kategorie nominiert. Es gibt irgendwie 17 Kategorien, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann weiß man halt, okay, diese Titel können sich da Hoffnungen machen zu gewinnen. Und dann sieht man ja auch meistens schon immer so eine Tendenz. Also wenn man dann schon sieht so, ah, okay, so Sachen wie Destiny im Vorjahr oder was war es letztes? Nee, Destiny war vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Und dann Evolve war, glaube ich, so letztes Jahr ganz gut.
Ja.
Und dann sieht man halt immer so, ah ja gut, wenn das schon irgendwie in 7 Kategorien nominiert ist, dann können die sich schon Hoffnungen drauf machen, dass das wohl so der Titel der Messe wird.
Das war keine Garantie. Ist wie bei den Oscars. Da gibt es ja auch manche Filme, die in 20 Kategorien nominiert sind und am Schluss reicht es dann für einen in Kostüm. Also nicht gesagt.
Okay, weil dann halt so dieser Konzessions-Oscar auch vergeben werden muss, wie bei Herr der Ringe, wo man dann sagt, die ersten 2 waren immer nominiert, haben dann aber keinen bekommen, dann gibt man halt dem 3. jetzt endlich mal den Oscar.
Genau.
Und, okay, nee, aber jetzt nochmal, um meine Frage nochmal aufzugreifen, wo kommen denn diese Nominierungen her, Petra? Werden die von der Jury festgelegt oder greift man die einfach aus der heißen Luft? Oder wie kommt es dazu, dass ein Spiel überhaupt erstmal in diesen engen Kreis der Nominierungen aufgenommen wird?
Also die einzige Möglichkeit, um überhaupt Spiele für den Gamescom Award einzureichen, läuft über den Publisher. Also das heißt, jedes Studio, jeder Aussteller auf der Messe, egal ob es ein Indie-Studio ist oder ein großer Publisher wie Activision oder Ubisoft, die können ihre Spiele einreichen beim Büro, beim Award-Büro. Und dann wird erstmal geprüft, ob die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. Denn tatsächlich müssen diese Spiele auch in der Entertainment-Area auf der Messe spielbar sein. Und zwar für jedermann, nicht nur für Presse und nicht nur für Händler, sondern tatsächlich auch für den gemeinen Besucher. Und dadurch scheiden schon mal ganz viele Spiele aus, die zum Beispiel nur in Form eines Trailers gezeigt werden oder die nur auf einer großen Leinwand laufen. Und die werden dort geprüft. Das wird alles zusammengestellt. Die finale Liste wird den Fachjuries zur Verfügung gestellt in Form von langen, langen Excel-Tabellen. Und aus diesen Excel-Tabellen ergeben sich dann die Nominierten, denn jedes Jurymitglied vergibt Punkte in einzelnen Kategorien. Und diese Punkte werden am Schluss zusammengezählt und das ergibt dann die Nominierten in den einzelnen Bereichen.
Und das ist immer so, dass das dann auf 4 runtergebrochen wird. Wie viel, oder ich gehe mal
also davon 5, aus.
Oder 5, ja. Wie viel landen da in so einer Kategorie? Also sind das, muss man sich da irgendwie 500, die da ihre Spiele einreichen? Oder sind das eh immer nur so 10? Weil viele sagen so, ach, wir haben da eh keine Chance gegen die Großen, da reichen wir gar nicht erst ein. Oder kostet diese Einreichung nichts und man kann die Prinzip, im Gießkannenprinzip einfach sein Spiel in allen Kategorien einreichen und sich hoffen, ja, da wird schon was funktionieren.
Also das hängt sehr, sehr stark von der jeweiligen Kategorie ab. Bei den PC- und Konsolenspielen, also bei diesen großen übergreifenden Kategorien, da ist die Liste sehr, sehr lang. Und je spezieller es wird, wie zum Beispiel Best Simulation Game oder Best Sports Game, da dampft das natürlich zusammen. Da sind die Einreichungen zum Teil dann auch nur 4 oder 5 oder 6 verschiedene. Und da ist es auch dann so, dass dann am Ende des Tages nur 3 in die Nominiertenliste reinkommen werden. Nämlich meistens, um beim Beispiel Sport zu bleiben, das ist dann FIFA, PES und noch 1. Also weil mehr kommt auch faktisch kaum raus.
Tino, wie wichtig ist denn dieser Preis? Also ist es was, wo die Publisher halt sagen, ja, nehmen wir halt mit, mein Gott, Preis pappen wir uns immer gern irgendwo hin? Oder ist das wirklich was, wo, was deiner Meinung nach auch, ja, ich sag mal, über Spieleverkäufe auch entscheidet?
Ich denke, dass der Preis schon über Spieleverkäufe entscheidet, weil es halt der Award der wichtigsten und größten Spielemesse der Welt ist. Und er auch von der Fachjury stammt. Also es gibt ja sowohl, es gibt ja noch den Leser-Award oder Besucher-Award von der Gamescom. Der ist natürlich auch spannend, weil dann quasi du das Feedback hast, hey, das finden halt die Besucher von der Gamescom am spannendsten. Und du hast dann direktes Feedback der Besucher und potenziellen Kunden, während die restlichen Auszeichnungen von der Fachjury vergeben werden. Also ich denke, dass sich viele Firmen das schon ja auf die Packung draufdrucken werden, wenn sie einen Award gewonnen haben.
Und warum gibt's diese Klausel? Die finde ich ganz interessant, dass das Spiel wirklich auf der Messe spielbar sein muss, sowohl für Fachpublikum als auch für den gemeinen Besucher, wie Petra so charmant genannt hat.
Das kann ich halt auch, da kann ich auch nur ein Educated Guess abgeben. Also ich würde mutmaßen, dass das Spiel spielbar sein muss, damit für die Besucher auch nachvollziehbar wird, warum jetzt ein Spiel einen Preis bekommt, also dass sie selber ein eigenes Spiel machen wollen, weil bei Awards ja immer kritisiert wird, dass sie nicht transparent genug sind, und wenn du das Spiel aber selber anspielen kannst und zu einem ähnlichen Schluss kommst wie die Jury, ist das einfach viel transparenter. Uncharted 4 ist ja zum Beispiel rausgeflogen, das war auch vorher nominiert, ist dann aber rausgeflogen, weil es halt nicht anspielbar war. Also ich finde das von der Award-Jury bzw. den Award-Veranstaltern schon sehr konsequent und rigoros umgesetzt.
Ich finde es auch tatsächlich sehr sinnvoll, weil man da halt einfach dann so geile Trailer und Fake Gameplay-Videos einfach mal schon mal rausnimmt. Also, weil du dann eine klipp und klare Regel hast und sagst, ja, das muss spielbar sein, und so nach dem Motto, diese, also ohne jetzt Ubisoft zu nahe zu treten wollen, aber diese Watch Dogs Fake Trailer, wo man dann sagt, so schaut das fertige Spiel ja dann nie aus, die nimmst du halt schon mal raus, weil natürlich möglicherweise so ein Spiel ja vielleicht sogar, wenn das alle sehen und glauben, das wäre Spielgrafik und würde sich auch so spielen, dann lässt man sich da möglicherweise auch vielleicht blenden und zeichnet dann so ein Spiel aus, und dann kommt dann halt raus, okay, das hat wenig mit dem fertigen Gameplay zu tun. Oder man hat halt auch das Problem, dass solche Spiele dann oft nochmal verschoben werden und die kommen dann 3-4 Jahre später raus. Mhm. Und Sachen, die anspielbar sind, sind im Regelfall schon immer in diesem Bereich, dass die so in den nächsten 12 Monaten rauskommen. Also die meisten sind ja dann so fürs Herbstgeschäft. Und sowas wie The Division oder so war jetzt halt so eins, okay, das kommt dann so im März, also im Frühjahr raus, aber das ist ja dann auch nur noch irgendwie weniger als ein Jahr oder so innerhalb des nächsten 12 Monaten. Also deswegen finde ich das tatsächlich auch eine sinnvolle Entscheidung. Gut, also wie gesagt.
Dazu kommt auch noch, dass ein Spiel nur ein einziges Mal eingereicht werden kann. Also wenn du zum Beispiel Microsoft bist, reichst Quantum Break ein, dann kannst du es nicht wieder einreichen, was natürlich jetzt, wo das Spiel bzw. der Release-Termin näher kommt, auch aus meiner Sicht ein bisschen verwirrend wirkt, weil ich denke dann ja als Konsument, hey, warum ist denn das Spiel überhaupt nicht nominiert oder warum gewinnt denn das gar nicht? Das kann ja gar nicht so geil sein, dabei wurde es halt vor 2 Jahren eingereicht. Also dieses nur spielbare Spiele einreichen verhindert auch ein bisschen, dass du Spiele einreichst, sobald sie angekündigt werden, und im Release-Jahr dann quasi das gar nicht mehr einreichen kannst und diesen Bass nicht mehr mitnehmen kannst.
Stimmt, das ist zum Beispiel gleich, Petra, so eine Sache für Uncharted, weil jetzt haben sie es, ich weiß nicht, was da los ist, Sony hatte ja offenbar irgendwelche Probleme, weil es hieß ja auch im Vorfeld, wird anspielbar, und ich glaube, es wurden sogar so Termine gemacht schon mit der Presse, die dann wieder abgesagt wurden kurzfristig, und also da muss irgendwas schiefgegangen sein mit der Demo, vielleicht haben sie es nicht hinbekommen oder ich weiß es nicht, aber das ist ja im Prinzip jetzt raus, es kann nie wieder ein Gamescom Award gewinnen, weil es kommt ja dann im Frühjahr raus und dann kannst nächstes Jahr, ist es dann draußen, wenn die Gamescom stattfindet. Ja. Also das heißt, Uncharted haben sie sich im Prinzip bei Sony selber diese Möglichkeit genommen, den Award.
Aber es werden auch keine Awards quasi posthum verliehen. Also es ist immer nur quasi Awards für Spiele, die erst noch rauskommen. Also keine Lifetime Achievement Awards oder sowas.
Genau.
Ich wollte noch ergänzend sagen, bezüglich der Bedeutung des Gamescom Awards. Das Ganze wirkt ja nicht nur in Richtung Konsumenten oder in Richtung des Publishers, sondern ich habe auch immer den Eindruck, als ob das für die jeweiligen Entwickler, die vor Ort sind oder die auch das Ganze aus der Ferne beobachten, eine brutale Bedeutung hatte. Zumindest habe ich diesen Eindruck, weil seitens einiger Publisher schon sehr, sehr große Anstrengungen unternommen werden, dass man wirklich sich die Spiele vor Ort anguckt, dass da wirklich großer Wert drauf gelegt wird, dass man es zumindest mal gesehen hat. Und ich weiß auch von einigen Entwicklern, nicht nur von den Kleinen, von den Indies, von den Startups, von den Studios, die da Spiele einreichen, sondern auch von den ganz, ganz Großen, dass das intern eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung hat, dass man von einem solchen Event, egal ob es jetzt eine E3 ist oder jetzt eine Gamescom, die ja innerhalb Europas mindestens extrem wichtig ist, dass man von solchen Veranstaltungen auch einen Preis mit nach Hause nimmt, der dann quasi als kleiner Motivationsboost auch fürs Entwicklerteam sehr, sehr wichtig ist. Also es ist natürlich eine Strahlkraft für den Publisher, der sich das gerne auf die Packung druckt oder damit wirbt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch fürs Entwicklerteam eine große Motivation und auch eine Ehre, wenn da so ein Fachjury-Award mit nach Hause genommen wird.
Ich kann da als ganz kurze Ergänzung vielleicht auch noch was reinbringen, was ich halt so aus der Arbeit, also aus der Games-Markt-Arbeit kenne, dass dieser Preis natürlich auch für den Handel wichtig ist, weil das ist so eine Sache, die wird von Konsumenten und auch von der Publikumspresse, nenne ich es jetzt mal, immer gerne so ein bisschen ignoriert oder außen vor gelassen, dass der Handel halt auch extrem wichtig ist. Also ich kann ein Beispiel nennen, es gibt bei einem großen Publisher, und ich denke, dass das bei den meisten so sein wird, gibt es zwei Leute teilweise, die sich nur mit Einkäufern von großen Handelsketten treffen. Also, und gerade so bei, ich glaube, bei Mediamarkt ist es so und bei den ganzen kleineren, so Electronic Partner und sowas noch viel mehr, dass die ja nicht irgendwie einen großen Chefeinkäufer haben, sondern da ist jeder Mediamarkt, die haben dann vielleicht mal so, die drei Mediamärkte in München gehören vielleicht zusammen oder sowas, weil die von dem gleichen Franchise-Nehmer betrieben werden. Aber im Grunde geht da jeder hin und die entscheiden darüber, welche Stückzahlen sie bestellen. Und das kann extrem wichtig sein, dass man dort eben halt mit einem Gamescom Award halt zeigen kann, so hey, guck mal, unser Spiel hier hat so und so viel Gamescom Awards gewonnen, das wird wahrscheinlich ein heißes Ding für den Herbst, und dann platzieren die auf der Messe, wirklich schauen die sich die Spiele an und entscheiden auch dort, über welche Stückzahlen sie bestellen oder welche Rabattaktionen sie dann bekommen, weil solche Sachen finden ja dann auch statt, dass du irgendwie sagst, hey, wir bestellen da irgendwie 20.000 Stück und dafür kriegen wir dann aber irgendwie 15% Rabatt oder sowas, ne? Und das ist auch schon ein wichtiger Teil der Branche, der auch immer so ein bisschen im Verborgenen stattfindet, weil man das halt als Konsument und als Konsumentenpresse dann irgendwie auch gar nicht so beachtet. Aber für sowas ist natürlich ein Gamescom Award dann auch irgendwie eine Auszeichnung, wenn man das fürs Herbstgeschäft dem Handel zeigen kann. Ne? Gut, so, wie läuft denn jetzt dann für euch als Jurymitglieder die eigentliche Gamescom ab? Weil ich gehe ja davon aus, dass ihr dann quasi euch da zur Aufgabe machen müsst, alle diese Spiele, die nominiert sind, dann auch anzuschauen, oder Tino?
Ja, also wir sind ja auf verschiedene Kategorien aufgeteilt. Also ich war aber zum Beispiel im Bereich bestes Konsolenspiel, sodass mir zum Beispiel Sachen wie PES musste ich mir gar nicht anschauen. Also es fallen ein paar Sachen raus, aber natürlich sind es ungefähr 25 Spiele, die ich mir anschauen musste. Und ich vereinbare dann auch ganz normal im Vorfeld Termine. Und es ist je nach Publisher unterschiedlich. EA vergibt zum Beispiel Passes, sodass du einfach nur in den Pressebereich reingehst, die Spiele schnell anspielen kannst, beziehungsweise am Businessstand, während du bei einzelnen Publisher-Stand dann wirklich dezidierte Einzeltermine verabredest. Also es kostet relativ viel Zeit. Aber es sind ja auch meistens Spiele nominiert, die man sich ohnehin angeschaut hätte. Also es lässt sich ganz gut mit der normalen Arbeit auf der Gamescom kombinieren.
Einige Spiele kennt man ja auch schon vom Vorfeld, von irgendwelchen Veranstaltungen oder von Messen. Ich meine, der Abstand jetzt zur E3 ist jetzt auch nicht gigantisch groß. Das heißt, viele Jurymitglieder werden einzelne Titel dort auch schon gesehen haben, sind mit den Titeln eh vertraut. Also mir ging es zumindest so, ich habe mir dann vor allem auch Sachen angeguckt, die ich bisher gar nicht kannte oder noch gar keine Gelegenheit hatte, mir das live anzugucken. Zum Beispiel die ganzen Virtual Reality Brillen, die im Bereich Hardware-Zubehör nominiert waren, die musste man sich live angucken. Das kann man sich nicht durch angelesenes Halbwissen irgendwie da erschließen, sondern das muss man sich einfach mal angucken.
Ich weiß, jetzt kann jetzt von Manu auch eine Story erzählen. Ihr habt ja quasi als Gamescom-Jury-Leute, kriegt ihr auch einen extra Ausweis nochmal. Ne? Also ihr habt ja nicht nur den normalen Presseausweis, diese normale Presseakkreditierung, sondern ihr seid auch extra nochmal als Jurymitglied als solches dann irgendwie gekennzeichnet und hervorgehoben. Ne?
Ja,
Ja, weil ich weiß nämlich, bei Manu war es auch so, dass der teilweise echt noch Termine bekommen hat für Sachen, wo es eigentlich hieß, da gibt's nichts mehr. Ja gut, klar, es ist natürlich ein Privileg, was man da bekommt, aber natürlich spiegelt das ja auch wieder das, was ihr sagt, nämlich die Publisher haben da ein großes Interesse dran, dass du als Jurymitglied einen Eindruck von ihrem Spiel bekommst und deswegen, wenn du da hinkommst und sagst, ich bin Jurymitglied, dann wirst du natürlich gleich vorne als Erster in die Schlange gestellt.
Also Gnade Gott dem PR-Manager oder dem Verantwortlichen für den Gamescom Award, wenn sich hinterher herausstellt, dass irgendein Jurymitglied nicht die Gelegenheit hatte, ein Spiel anzugucken. Also in der ersten Haut möchte ich nicht stecken. Mhm. Also weil das einfach zu große Bedeutung intern für die Studios auch hat, als dass man sagt, ganz ehrlich, für dich haben wir leider keinen Termin. Ich habe leider kein Foto für dich. Das wird nicht funktionieren.
Mhm. Okay. Also das heißt, Tipp für YouTuber, nicht nur Fastpasses kopieren für nächstes Jahr, sondern auch Jurymitglieder Ausweise kopieren, dann kommt man noch schneller rein überall. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Also ich sehe jetzt halt auch in der Jury, dass da so Leute wie Pete Smith und sowas sitzen, von dem ich weiß, dass er auf der Messe einfach ein Großteil irgendwie am Stand von Publisher XY war und hier irgendwie Fantreffen und da Autogramme gegeben hat und jetzt frage ich mich ganz ernsthaft, ohne dass ich jetzt böse meine, aber Petra, wie schafft denn so einer wie Pete überhaupt, sich ein Spiel auf der Messe anzuschauen, wenn der einfach immer von einer riesen Menschenmenge umringt ist?
Das wird im Einzelfall sehr, sehr schwer sein. Allerdings ist auch nicht wirklich gesagt, dass man sich das wirklich alles auf der Messe angucken muss, zwangsläufig. Denn er ist auch, also explizit Pete Smith ist ja jemand, der auch sehr nah dran ist an den jeweiligen Studios und auch viele Spiele im Vorfeld schon sieht, sei es ein Witcher zum Beispiel, das er schon vor Release gesehen hat. Ich glaube, er ist da sehr, sehr gut im Thema, genauso wie viele andere, kennt die Spiele schon von verschiedenen Veranstaltungen, von Messen, jetzt mal wegen auch von der E3 oder von irgendwelchen Events, die im Vorfeld waren. Im Einzelfall muss man auch ehrlicherweise sagen, dass sich der Erkenntnisgewinn aus 10 Minuten irgendein Spiel nochmal irgendwo kurz anspielen auch in in sehr engen Grenzen hält. Da hat man da, glaube ich, mehr davon, wenn man sich im Vorfeld da in ein Thema einliest und sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, von dem man jetzt nicht so die Riesenahnung hat. Also mir ging es zum Beispiel so bei den ganzen Mobile-Spielen, da waren Sachen dabei, die hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört, weil die von irgendeinem, koreanischen oder japanischen Hersteller kamen, die kannte ich gar nicht. Und da muss man sich dann einfach im Vorfeld damit auseinandersetzen. Und wenn alles nichts hilft, wenn man wirklich keine Chance hatte und überhaupt keine Ahnung hatte, worum es bei dem Spiel geht, dann muss man auch ehrlicherweise hingehen und gegenüber dem Awardbüro sagen, ganz ehrlich, Freunde, ich kann dazu nichts sagen. Ich hab's nicht spielen können. Ich weiß es nicht, kann keine seriöse Einschätzung abgeben. Habe ich in diesem Jahr auch bei einigen Spielen so gemacht, weil ich da einfach keine Chance hatte, die zu sehen. Und dann fällt halt meine Stimme weg.
Okay, also Enthaltung ist eine Möglichkeit.
Ja, also muss man im Einzelfall auch so handeln. Wäre auch noch ein Stück weit noch peinlicher, wenn sich im Nacheinander herausstellt, dass das Spiel auf der Messe gar nicht stattgefunden hat und dann hat man trotzdem Punkte abgegeben. Das muss ja nicht sein. Deswegen kann man sich tatsächlich auch enthalten und das muss auch immer möglich sein, egal bei welchem Award, wenn man einfach da keine seriöse Meinung abgeben kann.
Ist aber tatsächlich bei den Oscars, die ja vorhin auch als Beispiel gebracht wurden, ja so eine ähnliche Fragestellung, weil ich wusste nie genau, wie das gewählt wird oder so. Ich wusste immer, okay, da gibt's auch so diese Academy Award Jury und dann hat mir das mal jemand erklärt, der sich da gut auskennt und er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, ja, da kriegen halt Leute und da sitzen halt auch echt sehr bekannte Regisseure und Schauspieler, also Tom Cruise und sitzt da drin und die kriegen halt teilweise dann irgendwie 150 Filme zugeschickt so und dann haben die ein paar Wochen Zeit oder klar, die sind dann vielleicht im Thema drin, vielleicht haben die den anderen Film so auch schon vorher gesehen, aber es ist natürlich unmöglich, dass die dann alle Filme sichten. Und deswegen wird ja auch der Oscar genau wegen solchen Sachen immer wieder kritisiert, dass man halt sagt, naja, so einer wie, keine Ahnung, Steven Spielberg, der dann da halt, er schaut sich nicht alle Filme an, sondern der sagt halt so, ja, was war denn erfolgreich oder was sagen die anderen, wo es gut lief oder was toll war und dann, ja, dann gebe ich halt meine Stimme mal dafür ab. Was ich jetzt nicht sagen will, dass das beim Gamescom Award auch so läuft, aber das ist natürlich immer so ein Problem bei so Preisen, die von irgendeiner Jury dann abgegeben werden, dass man dann sagt, hat denn wirklich jeder alles sehen können und so, ne? Tino, wie war's denn bei dir? Ich habe dich immer nur mit Herrn Kaschke im Biergarten rumlungern sehen, wenn ich auf der Gamescom. Hast du denn alles sehen können?
Ich habe alles sehen können, ja. Weil Herr Kaschke hat mir dann auch mit seiner Kristallkugel noch Einblicke in Spiele gewährt, wo ich zu lange hätte einstellen müssen. Nee, es war alles echt easy. Also es sind auch nur in Anführungszeichen 25 Spiele gewesen. Also das ist easy zu machen. Von denen hätte ich mir ungefähr 15 sowieso angeschaut und der Rest war auch interessant genug, dass ich nicht dachte, oh, jetzt muss ich mir jetzt noch so ein Crap hier angucken. Also das Gute ist ja dadurch, dass aus einer Longlist eine Shortlist gebildet wird, merkst du ja schon, hey, das sind eigentlich nur potenzielle Kandidaten, die es auch wirklich verdient haben zu gewinnen und daraus jetzt den Besten rauszuwählen. Das ist nichts, wo man sich denkt, oh, das ist voll ätzend oder voll anstrengend, das macht man halt gern und so wird es dem Rest der Jury auch geben. Also ich glaube, niemand hat da sich keine Spiele angeschaut oder wenn, wird er sich enthalten haben.
Wie du gerade schon gesagt hast, sind auch ganz viele Spiele dabei, die in mehreren Kategorien eingereicht sind. Also ja. Battlefront war, glaube ich, 7, 8 Mal nominiert. Tja, dann dampft die Liste ja nochmal weiter zusammen.
Ja.
Okay, also das heißt, man schafft das dann alles möglicherweise. Was ich aber bei diesem Gamescom Award immer komisch finde, weil man müsste ja meinen, okay, man wartet dann, bis die Messe zu Ende ist und dann tagt die Jury und dann wird irgendwie ein Preis verliehen. Und jetzt wird der aber mal am Freitagnachmittag schon verliehen. Also da im Prinzip, wenn, ich sag mal, wenn der Publikumsteil der Messe eigentlich erst anfängt, also weil Samstag und Sonntag geht's ja dann erst richtig los. Gut, Freitagnachmittag ist dann so, das Business ist dann eigentlich schon vorbei. Das ist eine Tatsache, Petra, die mich immer sehr wundert. Warum wird der schon so früh verliehen?
Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Veranstalter, also explizit auch die Köln Messe und der BIO, natürlich auch noch diesen Award verkünden wollen, solange dieser Business-Bereich da aktiv ist auf der Messe und der macht halt am Freitagabend dicht. Und das Wochenende gehört allein dem Publikum und man möchte, bevor es da der ganz große Rummel losgeht, da einfach den Award schon raushauen. Ist insofern auch nichts Ungewöhnliches, weil die ganze Vorarbeit ja schon im Vorfeld geschehen ist. Das heißt, es ist alles abgeschlossen soweit und da kann man da seriös auch den Preis vergeben. Was es allerdings nicht gibt, ist eine tatsächliche Jury-Sitzung. Das gibt's ja bei vielen anderen Awards, wie dem Computerspielpreis, wo einen Tag lang da intensiv diskutiert und debattiert wird und abgewogen wird. Da geht es allerdings auch ein bisschen um Geld. In dem Fall ist es so, dass da alle Jurymitglieder dann ihre Stimmen abgegeben haben und dann wird es alles fein zusammengerechnet mit einer großen Excel-Tabelle und dann kommt automatisch der Sieger raus. Da gibt es eigentlich gar keine großen Diskussionsanlässe mehr. Das heißt, der ergibt sich faktisch automatisch.
Okay, das ist ja tatsächlich interessant, Tino. Also, weil dann heißt es im Prinzip, jeder Jurymitglied ist nur seinem eigenen Gewissen verantwortlich und es gibt auch keinerlei irgendwie Sitzungen, wo nochmal debattiert wird und sagt, ja, also das können wir überhaupt nicht auszeichnen und sonst was, sondern man sitzt im Prinzip, sage ich jetzt mal zugespitzt ausgedrückt, im stillen Kämmerchen, entscheidet es für sich, vergibt seine Punkte und dann schickt man das hin und weiß wahrscheinlich auch selber bis zum Ende nicht, wer dann eigentlich gewinnt.
Ja, also es sind durchaus dann ein paar Überraschungen am Ende dabei, weil man natürlich sowohl also seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist, dann den eigenen Interessen. Wenn man denkt, hey, das Spiel ist wirklich super, das macht mir auch am meisten Spaß, dann gibt man natürlich da die Stimme für ab. Und dann erfährt man so 24 bis 48 Stunden später, okay, das Spiel hat gewonnen, denkt sich so, ja, so ist das halt in der Demokratie. Und hat halt alle Vor- und Nachteile von einer demokratischen Abstimmung. Weil wenn wir nochmal diskutieren würden, dann würde sich auch automatisch derjenige mit den stärksten oder mit der stärksten Stimme durchsetzen, aber nicht unbedingt das beste Spiel. Also, dass jeder gleichberechtigt ist, finde ich bei sowas auch spannend, weil das auch sowas verhindert, dass zum Beispiel dann Pete Smeat zu starke Stimmgewalt bekommt, was wahrscheinlich in der Jury-Sitzung implizit stattfinden würde, weil sich manche Leute dann einfach seiner Meinung schneller anschließen würden, weil sie denken, okay, wenn es jetzt so ein erfolgreicher Let's Player sagt, ist da vielleicht was dran. Also, Petra und ich würden da wahrscheinlich sagen, nee, wir sind trotzdem bei unserer Meinung, aber ich finde das gut, dass das komplett autonomisch passiert und dass wir halt auch einfach in völliger Isolation über die Messe laufen und zu Stimmen abgeben und dann einreichen.
Also quasi eine geheime Blindwahl, so mehr oder weniger. Mhm. Also das heißt, niemand weiß am Ende, also außer das Award-Büro, sonst weiß niemand, wer am Ende für was gestimmt hat und ihr wisst auch nicht, für was die anderen gestimmt haben. Also das sorgt ja tatsächlich dafür, dass man sagt, okay, das ist zumindest ein gewisses Maß an Nichtbeeinflussung ist da zumindest gegeben, weil ich sehe das ähnlich wie du, dass man halt sagt, wenn man da in der Jury sitzt und dann brüllt halt einer relativ laut oder so, oder es wird drüber diskutiert, dann ist natürlich die Gefahr, selbst wenn man das vielleicht gar nicht möchte, aber der Beeinflussung, dass man sagt, ah ja stimmt, der hat aber doch recht oder so, ne? Das schaut jetzt doch besser aus oder so, habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und, gut. Gut, also jetzt haben wir mal die Gegebenheiten geklärt. Jetzt habe ich ja zur Anmoderation schon gesagt, es gab aber trotzdem in diesem Jahr so einen kleinen Aufreger, nenne ich es jetzt mal. Und zwar war das die Kategorie Best Strategy Game. Da waren nominiert Anno 2205, Crooks von Calypso Media, das ist so eine Rundenstrategie, 70er Jahre Heist-Spiel. Und Unravel von EA, was schon etwas merkwürdig wirkte, weil ich jetzt instinktiv Unravel nicht als Strategiespiel sehen würde. So, und jetzt kommt der Knüller, jetzt hat Unravel auch noch gewonnen. Da fragt man sich natürlich als Externer so, wie kann denn sowas passieren? Also ohne jetzt die Qualität von Unravel zu kritisieren, das ist ein super Spiel und alle, die das auch gesehen haben auf der Messe, Manu und so, die waren da auch alle höchst angetan davon. Deswegen, das möchte ich, die Qualität von Unravel möchte ich überhaupt nicht zur Diskussion stellen. Ich möchte aber zur Diskussion stellen, warum das ausgerechnet in der Strategiekategorie gewinnt und deswegen so Produkte wie Anno, die meiner Meinung nach möglicherweise in dieser Kategorie besser eigentlich geeignet wären als Gewinner, dadurch eben leer ausgehen bei so einem Award. Petra, warum gewinnt Unravel in der Kategorie Best Strategy Game?
Da kann ich jetzt mal ganz feige sagen, ich kann es dir nicht sagen, weil ich gar nicht in diese Fachjury aktiv war. Ich habe es auch quasi nur zur Kenntnis genommen. Deswegen gebe ich die Frage gerne weiter an Tino.
Ja, ich kann mich da auch auf das gleiche berufen. Ich war auch nicht in dieser Fachjury.
Na gut, aber ihr könnt ja mal spekulieren und durchaus den Kollegen da eins reindrücken, Tino.
Ja, den Kollegen da eins reindrücken würde ich gar nicht mal unbedingt wollen oder sagen. Also Fakt ist, dass da drei Spieler nominiert sind, von denen zwei die Genre-Definition besser erfüllen. Das sehe ich auch so. Aber deswegen muss man ja nicht sagen, okay, wir ignorieren dann das Unravel komplett, wobei da die Strategieelemente wirklich sehr gering sind, aber es sind ja durchaus Strategieelemente vorhanden und kühlen stattdessen beispielsweise Anno 2205. Denn diese Diskussion findet ja auch nur statt, weil sie in einer merkwürdigen Kategorie stattfindet, also bei Strategiespielen oder die Kategorien, Moment, warte, ich muss noch vorne, ich habe mich im Satz verrannt. Also die Diskussion findet quasi auch nur statt, weil es halt merkwürdig ist, dass dann extrem gutes Spiel gewinnt. Wenn aber das jetzt die Shooter-Kategorie gewesen wäre, wären alle wieder heilfroh, dass Call of Duty nicht gewonnen hat. Und jetzt findet aber eine Diskussion statt, warum nicht Anno 2205, was die x-te Fortsetzung von der Strategiespielreihe ist, nicht gewonnen hat. Also ich finde, das ist wieder so ein kleinteiliges Rumgemäkel. Warum wird da nicht die Definition erfüllt? Warum ist denn das jetzt kein Strategiespiel? Also das ist wieder so ein kleinteiliges, ich würde auch schon fast sagen, typisch deutsches Verhalten, dass man wieder in 2015 noch in diesen ganzen engen Genre-Definitionen drängt.
Okay. Ich frage mich auch gerade, in welcher Kategorie es sonst hätte stattfinden sollen. Best Action Game?
Ja, Unravel? Ja, da kommt ja die nächste Sache dazu. Es gab nämlich im Vorfeld wurden die Kategorien bekannt gegeben und dann kamen die Gewinner raus und dann gab es auf einmal eine Kategorie, die hieß Best Indie Game. Das war so, hoppla, wo kommt die denn jetzt her? Die wurde im Vorfeld nirgendwo kommuniziert, da war nicht bekannt, wer da nominiert war. Die tauchte auf einmal in der Gewinnerliste auf und alle haben so, ah, okay, gibt's jetzt auch, ist jetzt scheinbar neu. Und das ist jetzt, ich möchte da auch wieder niemanden irgendwie was Böses unterstellen, um Gottes Willen, aber das wirkt halt auch schon wieder etwas fishy, wenn auf einmal neue Kategorien so aus dem Hut gezaubert werden und dort dann Preise vergeben werden.
Na, das ist ja, um der wachsenden Bedeutung von Indie-Spielen Rechnung zu tragen. Also ich verstehe, dass man sich natürlich wundert, hey, warum kommt da auf einmal eine neue Kategorie? Aber auch daran, dass die Gamescom versucht, den Indie-Spielen mal mehr gerecht zu werden, da wieder einen Strick draus zu drehen, ist halt auch eine merkwürdige Argumentation. Also alles, was an Veränderungen oder
merkwürdige Argumentationen sind meine Stärke.
Ja, das stimmt. Das, also alles, was versucht wird, um den Gamescom Award zu aktualisieren beziehungsweise den Spielen gerecht werden zu lassen, wird halt gleichzeitig auch kritisiert. Und das meine ich damit, dass das natürlich gerechtfertigt ist, daran Kritik zu üben, aber es sind ja auch Verbesserungen oder Weiterentwicklungen, die da eingeführt werden. Denn ich wüsste auch nicht, in welcher Kategorie wir hätte Unravel sich besser präsentieren können als bei Strategie. Es passt nicht ideal rein, aber es wäre auch keine andere Kategorie da gewesen, wo das Spiel besser reinpassen würde.
Und das hat mir dann Manu erklärt, der hat nämlich gesagt, Unravel kann auch nicht in der Kategorie Best Indie eingereicht werden, weil es kommt ja über EA. Also das heißt, das ist ein großer Publisher, das ist ja eigentlich dann wieder nicht Teil der Indie-Definition. Und deswegen, aber um deine Frage noch zu beantworten, oder beziehungsweise deine Argumentation, die Tatsache, dass es einen Best Indie Award gibt, finde ich absolut längst überfällig, hätte es schon seit Jahren geben müssen, finde ich absolut in Ordnung und auch absolut richtig und wichtig, dass es diesen Preis gibt. Ich finde nur die Art und Weise, wie er eingeführt wurde, dass er nicht in der Nominierungsliste drin stand, sondern dass er auf einmal nur als Gewinner da war. Und das finde ich eine komische Tatsache, dass man.
Das stimmt, im Prinzip, da fand die Vorselektion über die Games, also über das Gamescom Award Büro statt.
Genau. Und ich finde, ja, wenn man halt eine neue Kategorie einführt, dann sollte man sie halt im Vorfeld kommunizieren. Dann kann man das ja durchaus auch als quasi Pressemitteilung rausgeben und kommunizieren, sagen, ja, der Award wird eben auch an die Gegebenheiten und die Zeichen der Zeit angepasst und er wird aktualisiert. Sprich, diese Kategorie wird umbenannt oder die Definition für diese Kategorie wird weitergefasst und wir führen die Kategorie Best Indie ein und die ist in diesem Jahr neu und dann sind alle zufrieden und dann wundert sich auch keiner, wenn da auf einmal halt so ein solches Spiel in einer Kategorie nominiert wird oder beziehungsweise ausgezeichnet wird. Aber halt so dieses.
Das war also auch eher so eine, ja, so eine Last-Minute-Geschichte, die da wirklich noch mit reingekommen ist. Finde es auch sehr sinnvoll. Ich glaube, man wird im kommenden Jahr wie selbstverständlich mit dieser Kategorie umgehen. Und dann wird es, glaube ich, auch möglich sein, dass es im Vorfeld hinreichend soweit kommuniziert wird, dass wirklich jedes Studio, das da im Indie-Booth oder wo auch immer oder Indie-Arena da präsent ist und Spiele ausstellt, dass die dann wirklich auch Bescheid wissen und sagen, okay, dann reichen wir auch gerne mal unser Spiel ein und sind dann auch von Anfang an Bord. Das wird, glaube ich, 2016 in geordneten Bahnen ablaufen.
Ja, ich denke auch, dass da jetzt die Entscheidung war, hey, machen wir das dieses Jahr noch oder machen wir eine Pressemitteilung und alles, das schaffen wir dieses Jahr nicht mehr und dann warten wir noch ein ganzes Jahr. Also da ging es halt einfach darum, das möglichst schnell zu machen und möglichst gut, wie es in der Kürze der Zeit noch möglich ist. Und nächstes Jahr wird es eine ganz reguläre Kategorie. Also das ist so mein educated guess.
Ja, finde ich auch als Tatsache, als solches auf jeden Fall sehr unterstützenswert, weil es ist eigentlich schon fast ein Skandal, dass man erst im Jahr 2015 den Indie-Preis vergibt.
Ja, das ist der eigentliche Skandal, nicht die angebliche Korruption bei der Unravel-Nominierung, weil das, wenn man sowas bei Twitter immer liest, kann man sich auch immer nur denken, ihr habt keine Ahnung, wie bei was bei so einem Award abläuft und wie absurd diese Korruptionsvorwürfe immer sind.
Gut, von dem Goodie-Paket, das von jedem Publisher kam, haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Also
Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, ja. Petra. Nee, ich finde Korruptionsvorwürfe da auch relativ albern aus mehreren Gründen. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass der Preis schon zwar wichtig ist, aber so wichtig ist er dann auch nicht für die Publisher, dass die jetzt sagen würden, wir bezahlen da jetzt irgendjemand dafür, dass er für uns stimmt. Und zweitens würde ich jetzt einfach mal allen Jurymitgliedern durchaus da eine sehr hohe Redlichkeit unterstellen, dass sich, glaube ich, keiner für irgendwie ein warmes Mittagessen und 2,50 € auf die hohle Hand da irgendwie beeinflussen würde, weil man natürlich erstens seinen Status in der Jury riskiert und zweitens natürlich auch seinen Ruf und seinen Status in der Industrie. Ich weiß nicht, wie das bei euren Arbeitgebern ist, aber ich vermute mal, dass das bei Giga ist eh alles wurscht, aber ich sag mal, nein, aber tatsächlich, wenn sowas rauskommt, hat man da halt auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Zumindest bei mir und sowas stehen solche Klauseln bei Redakteuren, wenn du irgendwelche Bestechungsgelder annimmst oder sonst was. Ich habe einen ewig langen Code of Conduct unterschrieben, in dem genau sowas drinsteht und wo auch dann drinsteht, eben, du hast da mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, wenn du Gefälligkeiten, monetäre Zahlungen und sowas für gefällige Berichterstattung oder gefällige Entscheidungen entgegennimmst. Also das ist jetzt nur so zum Hintergrund. Und ich vermute mal, Tino, also jetzt, das mit Giga war natürlich nur ein Witz, dass das bei euch ähnlich läuft.
Ja, natürlich. Also Code of Conduct haben wir auch. Und auch unabhängig davon hat man ja auch noch seinen eigenen Code als Mensch. Und diese, sobald man halt näher drüber nachdenkt, wie so eine Korruption ablaufen sollte, wirkt dann ja auch, was für ein Quatsch das ist. Also so Argumente kommen ja immer. Also wer diese Argumente aufbringt, sagt halt eigentlich mehr über sich selbst als über die Leute, denen er Korruption vorwirft, aus meiner Sicht.
Plus in dem Fall ist es ja auch wirklich so, dass weil da so viele Jurymitglieder mitstimmen, da könnte man als Einzelner bei einzelnen Spielen 10 von 10 Punkten aufrufen. Das hätte unterm Strich gemittelt keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis, wenn man das wirklich beeinflussen wollen würde. Aber man kann sicherlich als Publisher oder Studio schon einiges dafür tun, damit man alles Menschenmögliche im Vorfeld tut, dass die Jurymitglieder zumindest die Möglichkeit haben, das Spiel zu sehen. Und im Einzelfall ist es dann auch wirklich Pech oder Unvermögen seitens des Publishers, wenn es eben nicht geschieht, also wenn man da Steine in den Weg legt, beziehungsweise im Vorfeld nicht dafür sorgt, dass man auch wirklich einfach erklärt, wie man sich die Spiele angucken kann. Also da kann man schon im Vorfeld einiges dafür tun, dass es richtig läuft.
Ja.
Tino, du wolltest noch was sagen, oder? Du hast jetzt.
Ja, also ich wollte nur noch mal auf diesen ohnehin unsinnigen Korruptions-, also sobald man mal näher drüber nachdenkt, ist das ja ein unglaublich logistischer Aufwand. Du hast so viele Juroren, du müsstest mit so vielen Leuten reden und dann davon ausgehen, dass dann 10, 15 Leute ruhig sind. Also niemand würde sowas machen, weil immer einer in dieser Reihe dann auch sagen würde, hey, die haben versucht, mich zu bestechen, und du musst so eine große Menge bestechen, dass du, also das ist ein Riesenaufwand, das ist alles so ein Quatsch.
Und die Gefahr ist ja auch für den, Entschuldigung, wenn ich dir wieder ins Wort falle, die Gefahr ist natürlich auch für den Publisher, dass das backfired. Also dass du halt sagst, wenn das rauskommt, und du hast da vollkommen recht, sowas kommt immer raus, ist natürlich auch die Gefahr, dass das dann einfach einen riesen PR-Shitstorm auslöst. Eben, weil also, du dann halt sagst, ey, guck mal, EA hat die alle bestochen, dass sie gewinnen, also muss das Spiel ja scheiße sein, so ungefähr.
Ja, und so viele, also es sind so viele Journalisten, also fast jeder in der Jury ist ja Journalist. Wenn da ein Publisher auf einen Journalisten zukommt und sagt, hey, hast du 10 Euro, 100 Euro, ich weiß ja nicht mal, was für eine Summe da überhaupt realistisch wäre. Also was soll ein Publisher sagen, was er einem gibt? Jedenfalls sagen, nehmen wir einfach mal an, 100 Euro ist so der gängige Preis für einen Spielejournalisten. Dann ist es ja für mich viel geiler, einen Artikel draus zu machen, hey, EA hat mich bestochen. Also niemand wird irgendwelche Spielejournalisten bestechen wollen, weil das ja immer backfiren würde. Hm.
Gut, also wie gesagt, ich fand die ganze Diskussion, ich habe das so ein bisschen verfolgt, was da auf Twitter passiert ist und wie du dich da auch sehr mit Herzblut verteidigt und auch den Rest der Jury verteidigt hast, Tino. Aber ich fand die Diskussion von Anfang an irgendwie Blödsinn, weil mir das...
Ja, ich ja auch. Also das ist ja, wenn die Diskussion im Kern schon Blödsinn ist, tut das ja auch weh und mir persönlich auch leid, weil man ja auch mit Herzblut dabei ist. Also natürlich passen mir bei dem Award auch einige Sachen nicht, beziehungsweise denke ich, okay, das muss ich verbessern, aber man muss ja auch betrachten, der Award hat einmal im Jahr die Chance, Verbesserung vom letzten Jahr zu übernehmen. Das passiert regelmäßig, das passiert auch beim Deutschen Computerspielpreisen. Das sind natürlich ganz kleine Schritte, aber es geht ja permanent in eine richtige Richtung. Dann ist es halt viel zu einfach für Leute da zu sagen, das ist immer noch scheiße, das kapiert man nicht. Natürlich sind noch ein paar Sachen kritisierenswert, aber dann sollen sie halt auch aktiv werden, anstatt nur daheim auf dem Sitz zu sitzen und bei Twitter ein bisschen rumzupupsen.
Das ist quasi das Internet in a nutshell, quasi ja. Internetkultur. Was wären denn so konkrete Beispiele? Weil du gesagt hast, ja, wenn man in der Jury sitzt, dann kann man ja auch Einfluss darauf und kann sicherlich auch Verbesserungsvorschläge machen. Was ist denn was, wo du sagst, Tino, das würde ich mir wünschen, dass das 2016 geändert wird oder anders läuft?
Na, ich hätte mir, also das wurde dieses Jahr schon eingeführt, dass die Spiele spielbar sein müssen, weil ich natürlich auch keinen Bock habe, so ein 15-Minuten-Gameplay-Video zu bewerten, weil das geht einfach nicht. Und das ist dieses Jahr ja eigentlich schon eingeführt worden. Für nächstes Jahr hätte ich natürlich, dass der Indie-Award noch reinkommt. Und das ist mehr so ein logistisches Problem, dass man schneller weiß, wo Spiele auffindbar sind. Weil bei den Indie-Spielen hatte man wirklich Probleme, die teilweise zu finden, weil die dann bei irgendeinem Publisher noch mit am Stand waren aus Kostengründen oder einer anderen Halle oder sich einen Gemeinschaftsstand geteilt haben. Es war schwierig, die überhaupt zu finden. Mhm.
Ich kann mir jetzt in meiner naiven Sichtweise sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar besser wäre, einfach einen zentralen Raum einzurichten für die Jury, wo man halt
das
sagt.
Das gab's schon mal. Okay. Das gab's vor 3-4 Jahren, gab's das mal. Das war wirklich fantastisch, weil man quasi.
Dann ist es auch mit der Bestechung viel einfacher, weil dann hat man die Jury auf einem Haufen, alle in einem Raum.
Und
dann,
ja, praktisch.
Es gab volles Catering und alles. Das war großartig. Man kam in ein Hotelzimmer rein, war es, glaube ich, oder mit so einem Kongresszimmer, kam da rein und hatte da plötzlich aufgebaut 20 Monitore, 20 Top-Leute von den Studios. Das war ein bisschen wie Weihnachten, Ostern zusammen, also die komplette Branche in einem Raum, alle mit einer Mods Entourage noch hinten dran. Und konnte tatsächlich von einem Spiel zum anderen wandern und sich das in aller Ruhe angucken. Wurde aber im darauffolgenden Jahr auch schon wieder gekippt. Also es war von der Idee her gar nicht mal so übel, aber es war natürlich auch ein logistischer Albtraum. Also das kann man nicht sagen, weil man dir alle Jurymitglieder plus nochmal die entscheidenden Leute aus den Studios mit zum Teil sehr sensibler Software, also es war Beta-Version von ganz heißen Eisen, die musste man alle in einen Raum bringen und das hat sich nur ein Jahr wirklich bewährt, dann wieder.
Ja, glaube ich auch. Weil du musst ja auch diese Leute, die du möglicherweise auf der Messe gern für Interviews oder sonst was verwenden würdest. Also sagen wir mal irgendwie der Producer von irgendeinem wichtigen Spiel oder sowas, der halt dann den ganzen Tag in diesem Juryraum gebunden ist, den würdest du aber vielleicht ganz gerne irgendwie vor die Kamera setzen, wenn, was weiß ich, Giga vorbeikommt und sagt, wir wollen ein Interview mit dem Producer machen oder sowas. Ne? Und dann hast du halt im Prinzip, die Leute können sich auch nicht zerreißen, ist dort halt einfach Kapazität gebunden in so einem Juryraum. Also das klingt, verstehe ich, klingt in der Theorie super, ist aber halt in der Praxis dann in der Umführung dann irgendwie schwierig.
Ja, und was man an den zwei Tagen, am Mittwoch und Donnerstag, nicht gesehen hat, da ist dann die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass man das am Freitag oder so noch irgendwie nachholen kann. Also diese zwei Tage sind schon insoweit ausreichend. Möglicherweise ist es fürs nächste Jahr noch ganz hilfreich, wenn die Kategorien noch etwas zusammengedampft werden, sodass man als Jurymitglied wirklich nur, also ich 10 oder 15 Spiele sich angucken muss und nicht halt 30. Das wäre ganz hilfreich.
Aber ist denn über diese, ist denn diese Genre-Einteilung überhaupt noch irgendwie zeitgemäß? Weil das ist so eine Sache, wo ich mich überhaupt irgendwie frage, so, also es gibt so Spiele, wo dann die Publisher sagen so, ja, wir sind ein Action-Rollenspiel-Strategiespiel, wo du sagst so, also die wissen schon selber nicht mehr, wie sie das einteilen sollen. Und so Genre-Grenzen verfließen ja auch. Also es gibt kaum einen Shooter heutzutage, der nicht so Mini-Rollenspielelemente drin hat, dass man Fähigkeiten freischaltet oder irgendwelche Skillpunkte verteilt auf irgendwas oder sowas. Also das heißt, im Grunde diese klassischen Genre-Einteilungen sind doch im Jahr 2015 irgendwie gar nicht mehr zeitgemäß. Und das Beispiel, dass man da eben Unravel in die Strategie-Kategorie gesteckt hat, zeigt ja auch, weil wir auch selber diskutiert haben, so, wir wissen ja selber eigentlich gar nicht, wo es reingehören würde. Es ist halt Blödsinn, deswegen weiß ich nicht, also ich weiß keine bessere Möglichkeit. Fällt einem von euch was ein oder habt ihr irgendwie einen Vorschlag, wie man diesen Award besser in Kategorien einteilen könnte, ohne dass man jetzt das Genre als Maßstab nimmt?
Also ich glaube, dass man jetzt zum Beispiel dieses Jahr Probleme hat, Unravel zum Beispiel eine Kategorie reinzubringen, ist ja eher traurig, weil vor 10 Jahren hätte es natürlich die Genre-Kategorie Jump'n'Run noch gegeben. Aber dadurch, dass manche Genres einfach unterrepräsentiert sind, sind Spiele, die sich auf diese Genre dann besinnen, einfach schwierig irgendwo einzuordnen. Ja. Mir fällt auch keine bessere Lösung ein als Genres. Also keine Ahnung, das wäre vielleicht auch eine Diskussion fürs nächste Jahr, aber momentan hätte ich da keine neue Lösung oder den heiligen Gral der Wortvergabe irgendwie im Petto.
Es gibt ja einige Kategorien wie jetzt Best PlayStation Game oder Best Nintendo Wii. Da sind die Kriterien klar und da gibt es auch keine großen Diskussionen. Bei den Genres wird es in der Tat schwierig und je unschärfer man das Ganze fasst, desto schwieriger wird es, weil du dann am Ende des Tages einen ganz fiesen Gemischtwarenladen hast. Jetzt zum Beispiel bei Best Social Casual Online Game, was eine Kategorie ist, dass du dann so Sachen wie Guitar Hero Live, Plant vs. Zombies, Garden Warfare 2 und Super Mario Maker. Also unterschiedlicher geht's kaum. Und bei den Nominierten ist noch größerer Wildwuchs. Also man hat dann immer so diese Wahl, ob man sehr, sehr speziell und konkret wird, wie jetzt bei Best Racing Game, oder aber ob man ganz, ganz viele Sachen zusammenfasst und dann halt die Grenzen fließend. Und ich glaube, das Ganze ist auch dem Umstand geschuldet, dass man halt eine gewisse Zahl an Kategorien einfach haben will, damit halt auch möglichst viele Leute einen Preis mit nach Hause nehmen, ähnlich wie beim Oscar, also wo es jetzt nicht nur einen Bestfilm gibt, sondern halt eine ganze Menge Unterkategorien auch. Und ich glaube, das wird man einfach von Jahr zu Jahr anpassen müssen, ähnlich wie beim Deutschen Computerspielpreis, wo die Kategorien sich im Laufe der Jahre ja auch verändert haben. Da wurden Sachen zusammengefasst und aufgedröselt, dass man dann, glaube ich, immer ein Stück weit hinterher gegenüber der allgemeinen Marktentwicklung logischerweise. Aber anders wird es nicht gehen, dass man das regelmäßig nachjustiert.
Gut. So, aber ich gehe davon aus, trotzdem seid ihr beide im nächsten Jahr wieder dabei, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, weil wie gesagt, es macht ja sicherlich auch Spaß. Also das kann ich ja als solches auch sehen, dass man halt einfach sagt, okay, man hat da ein gewissen Stück weit Einfluss und man hat da auch so ein bisschen Gewicht, wenn man da irgendwie seine Meinung einbringt und schöne Spiele anschauen, schadet ja auch nie. Ich glaube, das ist ja quasi so das, was uns alle an dieser Branche dann fasziniert.
Das Tolle ist, man sieht ja tatsächlich auch Spiele, die man sich sonst nicht angeguckt hätte. Plus man hat die Möglichkeit, sich Sachen anzugucken, wo es normalerweise schwierig wird, tatsächlich auch noch Termine zu bekommen. Das ist tatsächlich echt ein Punkt. Jetzt in diesem Jahr habe ich mir das HTC Vive, diese VR-Brille, angeguckt. Mhm. Das war im Vorfeld eher schwierig, da noch irgendwas zu bekommen. Und ja, da weil halt wirklich schon im Vorfeld alles ausgebucht war. Und jetzt in dem Sinne hat man da die Möglichkeit gehabt, sich das nochmal in Ruhe anzugucken. Und das hatte schon großen Charme.
Ich glaube, das war sogar das Beispiel, was Manu mir genannt hat, wo auch, also wenn man da so hingekommen ist und gesagt hat, hier kann man noch einen Termin für Vive haben, dann haben die einen nur ausgelacht. Und bei so, ach Jury, ja, ja, klar. Alles
rein.
Ja, genau. Ja. Also ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann ich das natürlich absolut nachvollziehen, dass man halt sagt, wenn man da Interesse an einem Preis hat, und das hat, glaube ich, jeder Hersteller, dass man natürlich dann die Jury bevorzugt behandelt, ist natürlich klar. Aber andererseits, ja, ist es dann immer merkwürdig, wenn man halt dann sagt, erst heißt es nichts frei, und wenn dann einer mit dem Juryausweis ankommt, dann ist auf einmal doch noch was frei. Aber gut, so ist es halt. Alle Tiere sind gleich.
Für Tom Cruise immer Platz frei.
Das also. Stimmt, ja. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind halt gleicher. So ist es halt. Deswegen. Gut, alles klar, dann machen wir jetzt mal Schluss. Sind ja schon fast bei 50 Minuten. Ich habe Tino im Vorfeld versprochen, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde machen, weil der hat rumgejammert, dass er so früh aufstehen musste. Und deswegen, ja, also vielen Dank, dass ihr da irgendwie euch die Zeit genommen habt und auch mal so einen Blick hinter die Kulissen gegeben habt, wie das überhaupt abläuft mit diesem Preis. Und ich glaube, wir konnten auch so ein bisschen dazu beitragen, oder ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass wir diese blöden Gerüchte und auch so ein bisschen diese ganze alberne Diskussion, dass das halt da nicht reinpasst mit Unravel und ÖH, Geldscheine und was weiß ich was. Ich glaube, das konnten wir hier ein bisschen entkräftigen, weil wir auch einfach halt aufzeigen konnten, dass das ja eigentlich Blödsinn ist und dass ihr da möglicherweise genauso die gleichen Kritikpunkte halt nachvollziehen könnt und sagt, man muss da halt immer dran arbeiten und den muss man halt anpassen. Das ist halt alles Work in Progress und die perfekte Lösung gibt's da nicht. Und man muss halt schauen, und ich gehe davon aus, dass auch auf die Kritik und die Irritation, die dieses Jahr aufgetaucht wird, im nächsten Jahr eingegangen wird.
Bestimmt.
Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald.
Ja, bis in einem Jahr an der Stelle.
Du darfst auch ein bisschen früher kommen, wenn du mal öfter auf Nachrichten und sowas antworten
würdest, Tino. Okay, können wir gleich nochmal reden.
Alles klar.
Okay. Alles klar, danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.